Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo. Hallo.
Das letzte Mal, als wir hier an dieser Stelle gemeinsam gesprochen haben, da hattet ihr gerade die Intendanz angetreten vom Theater des Westens. Das ist jetzt ein Jahr her. Wie sieht eure erste Bilanz aus?
Wir sind sehr, sehr glücklich. Es ist tatsächlich ein Traumjob. Das ist eigentlich der schönste Job, den ich je hatte.
Also wir sind uns nicht immer einig, aber da ja.
Welches waren denn so am Anfang die größten Schwierigkeiten, auf die ihr gestoßen seid?
Wir mussten ja sehr schnell ein Team zusammenstellen. Wir hatten das ja früher gemeinsam mit Bertelsmann gemacht und die sind ja dann sozusagen nicht mehr im Boot. Und dann haben wir uns ja in die Augen geschaut und gesagt, das machen wir. Und dann mussten wir in so einen Mietvertrag einsteigen. Und die Leute, die sowas kennen, wir brauchen also jetzt so richtig einen Controller. Ein Controller ist jemand, der auf unsere Finanzen aufpasst und sagt, ihr dürft aber jetzt nicht mehr ausgeben, dann sonst geht ihr pleite oder so. Oder wir müssen mehr Tickets verkaufen, macht mehr Werbung und so weiter. Also ein komplettes Team, was auch nicht künstlerisch nur arbeitet, sondern auch administrativ arbeitet. Das war kräftezehrend, weil das ist natürlich nicht so ganz unsere Stärke. Mhm. Aber das haben wir dann Ende Dezember fertig. Und seitdem
haben wir jeden Donnerstag Meetings, wo wir halt eben auch uns mit Zahlen beschäftigen müssen. Und das finde ich, also das ist der einzige Hinkefuß für mich, weil ich eigentlich gar nicht so ein Zahlenmensch bin, aber ich lerne das gerade. Und ist auch ganz gut, was Neues zu lernen.
Wir werden ja nicht subventioniert. Das heißt, wir bekommen kein Geld von der Stadt. Und das heißt, wir müssen tatsächlich auch Plus machen, um unsere Darsteller und Darstellerinnen zu bezahlen. So einfach ist das. Und nicht nur die, sondern auch alle, die vorhin hinter und unter der Bühne, sagen wir immer, es müssen halt alle bezahlt werden.
Also ich finde zum Beispiel Casting. Nächste Woche haben wir wieder Castings und ich finde, das ist fast das Schwierigste, weil du schaust dir ungefähr 80 Leute an, die wurden vorher schon ausgewählt, also aus oft 1000 Menschen und dann bleiben nur 8 übrig und da ich selber mal Schauspieler war, weiß ich, wie es auf der anderen Seite ist und das finde ich ganz grausam. Also wenn man jemand kommt rein, stellt sich vor und man weiß sofort, egal wie gut du bist, das passt nicht. Ich sehe die Leute schwitzen und fange auch an zu schwitzen, weil ich, weil ich immer so eine Empathie da fühle und auch weiß, die Menschen haben sich eine ganze Woche oder einen ganzen Monat drauf gefreut oder vorbereitet oder die konnten die Nacht nicht schlafen und jetzt sitzen wir hier und müssen in 5 Minuten entscheiden, du bist es oder du bist es nicht, das finde ich wirklich hart.
Hm. Seid ihr euch da immer einig, dass ihr sofort ein Talent auch erkennt?
Wir sind uns zu 88,8% einig.
Und was macht ihr, wenn ihr euch denn nicht, weil wenn der eine sagt, boah, das ist ein Talent und der andere sagt, das sehe ich eigentlich nicht, wie geht ihr da vor?
Das ist ähnlich wie beim Schreiben, also wenn wir Musik machen, wenn der eine ein Nein sagt und der andere ein Ja, dann sagen wir, dann stimmt es irgendwie nicht, dann suchen wir weiter. Mhm. Oder wir schreiben ein neues Lied oder wir sagen, dann lassen wir das jetzt mal und suchen einfach weiter, weil dann stimmt es irgendwo nicht.
Aber es ist wirklich meistens so, es ist ja so, viele von den Hörerinnen und Hörern haben ja vielleicht mal diese Filme gesehen, so wie
Chorus Line.
Chorus Line, so ein gutes Beispiel. Man sitzt ja wirklich an so einer komischen Schreibtischen und da gegenüber kommen dann die Künstler und Künstlerinnen. Und wir sind ja nur in der Musikgesprache heißt das Gewerk, also Ulf und ich sind ein Gewerk. Wir sind das Gewerk Musik und Text. Dann gibt es aber natürlich noch den Regisseur und dann gibt es noch den Choreografen oder die Choreografin. Und die haben ja alle ein Stimmrecht. Und lustigerweise sind aber Ulf und ich uns fast immer einig. Mhm. Wirklich, also das ist, ich kann mich kaum erinnern, dass wir uns schon mal richtig uneinig waren. Also zumindest nicht bei tragenden Rollen sozusagen. Das ist dann eher so, dass wir dann eine Front aufmachen gegen oder für mit dem Regisseur oder der Regisseurin. Wir haben eine Regisseurin jetzt. Mhm. Und das macht aber ja auch Spaß. Und auch da haben wir eigentlich so ein Prinzip, zum Beispiel bei Choreografie halte ich mich raus. Das wäre total anmaßend von mir, wenn ich das beurteile, weil da habe ich gar nicht das Auge für. Mhm. Und bei Regie reden wir schon mit, weil ja, das interessiert uns doch sehr.
Wenn ihr Musik schreibt, ist da zuerst der Text oder zuerst die Musik oder immer unterschiedlich?
Meistens die Musik. Also wir gehen eigentlich immer, also wir fangen mit der Musik an, reden aber, bevor wir die Musik machen, ganz lange über den Text. Also was der Inhalt sein muss und der Inhalt führt ja auch zur Musik, aber trotzdem finden wir, dass ein Lied anders klingt, wenn man einen Text nimmt und darauf die Melodie entwickelt, das ist irgendwie, das macht uns nicht so einen Spaß, ne?
Mir klingt dann oft sehr ungelenk bei uns.
Und nicht so authentisch.
Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, es ist natürlich ein bisschen so wie, ich esse erst die Schokolade, ich mag Musik machen, macht so einen Spaß. Und wir sind dann auch immer so, wir scharren mit den Füßen und also wir streiten uns auch, aber wahrscheinlich, weil wir beide immer so aufgeregt sind beim Musik machen und das hört auch nicht auf. Das ist wirklich, da sind wir wie die Kinder, wir battle, also wir machen dann, wir haben so eine Art Musikschlacht, dass wer die schönste Melodie singt, hat gewonnen. Und das ist wahnsinnig schön. Und das Texten ist ein bisschen disziplinierter, aber ich habe ja früher mal gesagt, ich mag Texten nicht so, weil das ist immer so ein bisschen, da muss man so viel nachdenken und sich nicht einfach gehen lassen. Und umso älter ich werde, umso mehr liebe ich es auch zu texten. Das ist jetzt mit den Jahren gekommen.
Mhm. Ich kann es immer kaum erwarten. Dann, wir haben die Melodie kaum fertig, dann renne ich schon raus aus dem Einzimmer und sage, Ulf, lass uns anfangen. Und Ulf sagt, kann ich mal kurz durchatmen? Und bei mir ist das, aber das Musik machen genauso ist. Ich liebe beides gleich, aber wirklich gelernt habe ich, es ist ganz unklug, beides gleichzeitig zu machen. Das machen wir nie. Also wirklich nie. Also manchmal, man nennt das in der Musik ein Hook. Also eine Hook ist so zum Beispiel Mädchen auf dem Pferd oder
Ab oder so. Bibi und Tina. Mhm. Das war gleich beim Musikmachen eigentlich so eine Art, wir sagen immer Schimmeltext. Schimmeltext ist ein Fantasietext, wo man gar nicht drüber nachdenkt. Und wir dachten, das kann man jetzt nicht ändern. Das ist so
lustig.
So lustig und auch was will man darauf machen, was so cool klingt. Und dann bleibt manchmal mal sowas, aber oft ist es andersrum. Und ich muss dazu auch noch sagen, das ist in den letzten Jahren ist Musik machen und Texten eigentlich überhaupt nicht mehr Arbeit für uns. Also wir nennen das auch Hobby und Spaß, weil wir haben immer zwischendurch so viele andere Sachen, wie zum Beispiel Meetings oder Castings oder Controlling-Meetings, dass Musik machen wie so eine Art Erholung ist und wie eine Art, jetzt können wir mal durchatmen und endlich wieder Musik machen.
Mhm. Wie stellt man sich überhaupt so einen normalen, kann man ja fast nicht sagen, den werdet ihr gar nicht haben, Arbeitstag bei euch vor? Wie sieht der aus? Wann fangt ihr an? Habt ihr so einen Schreibtisch? Wie ein richtiges Büro, wie stellt man sich das vor?
Naja, es gab ja im Theater des Westens so ein riesiges Intendantenzimmer. Da haben wir erstmal gesagt, das brauchen wir nicht, weil das ist ja Quatsch. Da dürfen also unsere oder sitzen jetzt unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rum, weil ich brauche keinen Schreibtisch. Also das fände ich jetzt auch völlig komisch. Wie ein normaler Arbeitstag ist, wir sind tatsächlich ziemlich diszipliniert. Wir fangen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag um 10 an und hören um 20 Uhr auf. Und Freitag ist so, da arbeiten wir nie zusammen. Da beantwortet man mal eine E-Mail oder so. Aber das ist eigentlich so ein Tag, um runterzukommen. Wir sind ja jetzt auch nicht mehr so jung. Also insofern, nee, wir sind sehr, sehr dankbar. Aber wir lieben es auch, diese, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das sind, diese 40
Stunden. Das sind 10, ja, 40 Stunden.
10 Stunden am Tag.
Woche.
Und dann ist auch Mittagessen, ist immer ein Arbeitsessen, aber es macht ja Spaß. Also das Wort Arbeit ist...
Wir nehmen uns auch dazwischen auch immer mal Zeit, also dass wir verreisen und wir sagen dann auch immer, wir sind erreichbar. Es gibt die Urlaube, wo wir sagen, wir sind erreichbar, da kann uns das Team anrufen. Es gibt einmal im Jahr einen Urlaub, wo man sagt, okay, das sind 2 Wochen, wo wir mal das Handy einfach auslassen, aber ansonsten müssen wir erreichbar sein, weil das ist natürlich das Theater, da kann ja auch immer was sein, da kann ja auch immer mal irgendwie eine Vorstellung abgebrochen werden.
Und nichts ist nie, wie wir wissen.
Ja, genau. Ja, und das ist passiert eigentlich immer. Ja.
Also einer von uns beiden hat dann immer, Entschuldigung,
Dienst.
So einen Notdienst, wie im Krankenhaus. Ja. So. Also ich hatte jetzt mal im Februar wirklich 13 Tage mein Handy aus. Das war der Wahnsinn. Und da war Ulf halt erreichbar. Nächstes Mal umgekehrt.
Und dann läuft es besser, hoffentlich, Peter, ne? Nein, aber das ist alles nicht so stressig, wie man es sich vorstellt, wenn man es liebt. Das kennst du ja bestimmt.
Wie bei uns
auch
beim Radio.
Ja, das ist wirklich, das ist so ein.
Weil man es nicht als Arbeit empfindet.
Ja, dann ist das nicht schlimm.
Mhm. Rappelt das denn auch ab und zu mal bei euch so richtig in der Kiste, wenn so die Nerven blank liegen vor Premieren? Also streitet ihr dann auch?
Oh ja, ich glaube, das weiß ganz Charlottenburg.
Also richtig laut.
Auch
leider
laut,
ja.
Und dann rennt der eine weg und der andere hinterher. Und
das wie die Kinder.
Ist eigentlich zum Piepen.
Ein bisschen Drama.
Ach, total. Ja. Aber wir kriegen uns meistens so nach 5 bis 7 Minuten schon wieder ein. Und oft müssen wir dann auch lachen.
Es ist so lustig, unsere Neffen, das war vor 2 Jahren, glaube ich. Da haben wir uns auf der Straße nach einer Preview, ich weiß nicht mehr, welche es war, aber da haben wir uns so gestritten auf der Straße. Und es war unsere, also meine Schwester war dabei, unsere Neffen. Und dann standen die um uns herum und haben einfach nur mit dem Kopf gestanden. Die sind 16 und 17 gewesen oder 15 und 16. Ja, und haben einfach nur, oh, jetzt schon wieder.
Die Kinder.
Ja, die Kinder. Es war eigentlich umgedreht. Und ich wünsche mir, dass ich mich auf dem Gebiet, dass ich das besser unter Kontrolle kriege. Aber ich.
Ach, du bist schon wirklich super geworden.
Also, ja, weißt du, ja, aber es gibt so Momente, die bereue ich dann später wirklich, muss ich jetzt einfach mal gestehen, wo ich denke, warum habe ich mich jetzt so gehen lassen? Wenn man sich wenn ich mich einmal gehen lasse, dann ist es wie so eine Lawine, dann flippe ich aus. Das Gute ist aber, nach einer halben Stunde ist alles wieder gut. Nur die anderen Leute sind verstört.
Könnt ihr euch gut entschuldigen?
Ja, das, also ich sage das deswegen, weil wir entstammen aus einer Generation, wo teilweise, ja, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, aber dass vielleicht Großeltern oder Eltern nicht so konnten, die dann immer eher lieber das Thema gewechselt haben und so, oder so dieses Schwamm drüber Ding. Und ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Wort Missverständnis. Ich sage immer, Missverständnisse gibt es eigentlich gar nicht so oft, sondern es ist doch gar nicht schlimm, wenn man sagt, ich habe mich echt schlecht verhalten, ich habe mich falsch verhalten, ich habe mich fehlverhalten und dafür möchte ich mich entschuldigen. Und nimmst du meine Entschuldigung an? Oder auch zu sagen, nimm dir Zeit, so, weil jemand wie ich bin halt impulsiv und ich muss mich auch oft entschuldigen, weil ich halt impulsiv bin. Aber ich finde, das gehört dazu.
Also das ist auch ein Dogma bei uns, dass wir mit den Menschen, mit denen wir arbeiten, weil es passiert immer irgendwas und man macht, also wir sagen auch mal, es ist überhaupt nicht schlimm, was falsch zu machen oder sich mal daneben zu benehmen, aber es ist ganz schlimm, sich nicht zu entschuldigen und auch wirklich zu entschuldigen, es auch zu meinen. Und wir produzieren ja Gefühle, also das ist, wir steigern uns ja an den Liedern oder auch in den Produktionen in Gefühle rein und auch die Schauspieler, die jeden Abend da oben Gefühle reproduzieren, die sind auch ganz hitzig bei der Produktion. Also auch gerade vor der Premiere, da wird geweint und später ist es dann wieder vergessen. Also man kann eigentlich von kreativen Menschen nicht verlangen, dass sie nicht auch mal ausflippen.
Aber von jedem, Ulf.
Ich meine jetzt nur, weil immer gesagt, ach, das sind so dramatische Menschen und sowas. Wenn man Drama herstellt, ist es auch logisch. Natürlich, du hast recht, jeder Mensch, aber ich rede jetzt mal bei der immer von Künstlern, ach, die schon wieder.
Ja, weil man sich einfach auch nackig macht als Künstler. Man trägt ja die Seele auf die Bühne.
Ja, deswegen. Und ich finde irgendwie, wenn dann auch immer, ach, die Schauspieler, wo ich sage, Mensch, ich meine, jeden Abend bringen die Menschen zum Weinen. Das hat natürlich, das zollt ein.
Oder zum Lachen.
Oder zum Lachen.
Das wäre auch schön.
Das wäre schön.
Lasst uns über Anna sprechen. Plötzlich und unerwartet wirklich aus dem Leben gerissen, hat uns alle ja in eine Schockstarre versetzt. Wie habt ihr von ihrem Tod erfahren?
Wenn ich jetzt sage, ganz lieb, klingt das komisch, aber es war ganz lieb, weil Anna und ich hatten jahrelang denselben Tourmanager. Und dieser Tourmanager, mit den beiden sind wir nach wie vor waren wir freundschaftlich verbunden und er hat auch ganz viel dann für Anna R., also das Projekt Anna R., klingt so blöd, wenn ich das sage, aber auch gearbeitet und er ist mit einem Auto aus Leipzig nach Berlin gekommen, war zuerst bei Annas Eltern und ist danach dann zu mir gekommen. Und ich habe es sozusagen von ihm, von einem Menschen erfahren. Das ist ja schrecklich heutzutage, ne? Es war 3 Minuten später wohl schon in den sozialen Medien, wie man wohl sagt. Insofern habe ich das ganz würdig erfahren, aber trotzdem hat es mich natürlich voll umgehauen. Aber auf jeden Fall 1000-mal besser, als es jetzt auf dem Handy zu sehen oder so.
Ja, ich hab's, also das, es ist wirklich schrecklich mit den Medien und ich habe es nämlich ganz, ganz blöd. Ich habe nur so eine Chatnachricht, das kann ja wohl nicht wahr sein, gesehen, das ist doch bestimmt fake und ich saß gerade mit einem Latte Macchiato draußen auf einer Bank in Spanien, wollte gerade zurückreisen nach Deutschland und das halt wirklich im Netz gesehen und dachte, ich war erstmal in Schockstarre und dann habe ich Peter angerufen und er hat das bestätigt und es war ganz schlimm. Das hat man ja selten im Leben. Ich habe so eine ähnlichen Gefühle wie mit meiner Mama gehabt. Na, wenn das so plötzlich kommt, kann man das gar nicht beschreiben. Und
du musst dazu sagen, für die es nicht wissen, deine Mama war 56 und Anna war 55.
Ja.
Und
es hat mich so ein bisschen, das war wie so ein Trauma, was man als Kind, glaube ich, immer nie richtig verarbeitet, mit dem man leben kann und was auch zum Leben dazugehört. Es gehört alles zum Leben dazu. Aber es ist natürlich, das tut weh.
Und es gab ja sofort eine unglaublich liebevolle Reaktion auch der Fans.
Naja, Anna und ich haben ja immer gesagt, Rosenstolz haben die besten Fans der Welt. Es war ja eigentlich schon die Philosophie auch von Rosenstolz, dass wir waren ja nie perfekt. Und ich glaube, da haben wir auch kein Geheimnis draus gemacht. Also sogar so weit, dass ich sagen würde, eine Band wie Rosenstolz würde heutzutage gar nicht mehr bestehen können, weil heutzutage sind alle so perfekt und haben Choreografien und alles ist tausendmal geprobt. Und wir waren zwar fleißig, aber nicht super fleißig. Und ich glaube, das haben die Menschen gefühlt. Und genauso habe ich dann auch diese Anteilnahme eigentlich der ganzen Stadt, aber eigentlich aus, die kommen ja aus ganz Deutschland jetzt hierher gefahren und nur um eine Rose hinzulegen.
Das muss man Theater sagen, ihr habt ein Denkmal ja sofort geschaffen, direkt am Eingang des Theater des Westens.
Ja, und das ist so, da ich da ja auch fast jeden Tag lang gehe und dann Gespräche, also manchmal Gespräche habe mit den Menschen, das ist so, das ist einfach lieb und dann denkst du, okay, vielleicht haben wir so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann es nicht umfassend beurteilen. Ich weiß nur, dass es mich total demütig macht.
Also bei mir ist auch so, dass ich, bei aller Trauer hat mich das sehr gefreut, dass Rosenstolz nicht vergessen ist.
Mhm. Weil dahinter ist ja natürlich immer noch der Mensch. Ja. Ne? Und das eine ist ja Anna eher die tolle Künstlerin, aber viel wichtiger ist ja der Mensch und das ist ja das eigentliche Drama.
Ich bin echt auch froh, dass wir so eine schöne Zeit hatten, ne, mit ihr und gemeinsam. Es wäre auch ohne Anna nicht so schön geworden. Also das war einfach, ohne Anna säßen wir hier nicht, Punkt.
Und Anna lebt ja tatsächlich auch weiter in euren Musicals. Können wir mal auf die beiden großartigen Premieren, die gerade waren. Wir fangen mal hinten an, Romeo und Julia. Es ist ja eine Wiederaufnahme, aber es war trotzdem, fühlte sich an wie eine Premiere. Wie ist das für euch, wenn ihr dann im Zuschauerraum sitzt und dann wirklich auch während der Premiere das miterlebt?
Ganz ehrlich, das war wunderbar. Das war schon bei Kudamm 56, das hatten wir auch mal ein Jahr ruhen lassen. Ich glaube, so Musik ist wie so ein Wein. Und das lag da ein Jahr rum sozusagen. Und da hatten wir damals bei Kudamm 56 die Wiederaufnahme in München. Und auf einmal hast du ja ein Jahr Zeit, um so kleine Sachen doch ein bisschen noch geschmeidiger zu machen. Und so war es bei Romeo und Julia, dass wir das intern immer so Romeo und Julia Reloaded genannt haben. Und dass sich die Todesszene war uns immer ein bisschen zu lang. Da haben wir ein Lied platziert, das war Ulfs Idee, das ist ganz toll. Dann wollten wir, dass von der Cast her, dass das noch ein bisschen wilder ist. Und dann saßen wir da und haben gedacht, wow. Das ist wirklich, hat eine Energie. Und dann haben wir natürlich ein neues Soundsystem im TDW. Es klingt jetzt zum ersten Mal richtig super, muss ich auch sagen. Bin ich ganz stolz drauf. Also es klingt auch gut. Und ja, dann ist man einfach glücklich. Und natürlich die Cars, wir haben ja eben schon über Anna gesprochen, wir haben ja gemerkt, dass wir auch sehr traurig sind. Und es war so eine, aber es war keine Depression im Haus, sondern eher so eine, jetzt geben wir uns besonders viel Mühe Stimmung. Und das war ganz, ganz liebevoll und warm. Es gab keine Dramen, es war alles richtig kreativ, alle waren offen dafür und immer noch bis zur letzten Sekunde Änderungen zu machen. Ja, und das war richtig schön.
Also wir nehmen uns immer vor, ganz neue Menschen zu entdecken, sind zu blöd, aber zu engagieren. Also das sind jetzt ganz viele, die ihr Debüt auf der großen Bühne haben und das siehst du so richtig im letzten Bild. Ich will jetzt nicht spoilern, aber warum? Aber man sieht dann die jungen Menschen und das ist diesmal ganz intensiv. Beim letzten Lied sieht man auf einmal ganz, ganz junge Menschen, die gerade ihre Schule beendet haben und spielen dieses Stück, also was ja auch so jung ist, auch so jung geschrieben ist. Und ich finde, am besten funktioniert, wenn es mit jungen Leuten gespielt wird. Und oh, da ging mir das so das Herz auf, wo ich dachte, ah, die ganzen jungen Menschen, das ist, da wir uns jetzt auch so an unsere Jugend erinnern, wo wir standen, genau in dem Alter, weiß ich, wie die sich jetzt fühlen. Für die ist es alles so der Anfang und ganz aufregend. Und ich finde, wir haben eine ganz tolle Truppe da oben. Also wir versuchen auch so eine Begegnungsstätte zu finden für die ganzen Menschen, also auch für alle Menschen, die noch nie im Theater waren. Weil ich finde es ganz toll, wenn wir Menschen ins Theater locken, die eigentlich sagen, oh, das ist mir so anstrengend und sowas, weil Theater muss so sein. Und das war ja auch gerade Shakespeare. Die haben früher im Theater gegessen und haben gejohlt. Und das sollte auch so sein. Das war im Prinzip wie Konzerte, wie Fernsehen. Es muss nicht schwer sein. Und trotzdem kann man eine Message rüberbringen. Also das ist so meine Philosophie von Theater im Allgemeinen. Das muss nicht schwer sein.
Und es gab ja auch noch eine zweite richtige Premiere, nämlich Die Amme.
Ja.
Und Die Amme durften wir ja schon erleben bei Romeo und Julia im letzten Jahr mit Standing Ovations, Steffi Irmen. Das war im letzten Jahr schon der Knaller. Mhm. Wusstet ihr das in dem Moment, dass ihr gesagt habt, die braucht ein eigenes Musical?
Ich glaube, es war so, dass wir auch an Romeo und Julia zum Beispiel haben wir insgesamt, wir hatten mal eine Kooperation in Kiel gemacht mit dem Theater Kiel. Das war das erste Mal, dass wir für ein Musical schreiben durften. Da waren wir noch gar nicht die Produzenten oder wir haben auch nicht die Übersetzung gemacht, geschweige denn überwacht oder so, sondern wir haben wirklich nur die Musik beigesteuert. So, dann haben wir das in Kiel gemacht, das hat totalen Spaß gemacht. Wir haben ganz viel gelernt, aber es war noch nicht unser Stück sozusagen. Da haben wir gesagt, das Romeo und Julia ist, fangen wir nochmal ganz von vorne an. Dann hatten wir das nennt man im Musical, einen Workshop gemacht. Und da hat dann, wie hieß die, Stefanie Dietrich, ja, die Rolle der Amme gespielt. Viele Berliner werden sie kennen. Auch eine tolle Frau.
Umwerfend.
Mhm. Und Stefan Huber, leider verstorben, ein begnadeter Regisseur, hat die Regie gemacht für den Workshop. Und da haben wir schon die Amme total lustig angelegt. Das ist so, wenn du Romeo und Julia nichts würzt, wenn du da keine Gewürze zugibst, kann das auch ein bisschen langweilig sein. Weil die Rolle der Julia ist wirklich schwer. Also die ist wirklich schwer. So, und dann dachten wir, okay, lass uns die Amme sozusagen würzen. Und jetzt kommen wir zu Steffi Irm. Dann haben wir gecastet. Endlich waren wir so weit, dass wir das Stück auf die Bühne bringen konnten. Wir haben nochmal alles umgeschrieben und haben dann die Steffi Irm gecastet.
Also Steffi war die allererste bei den Casting für Romeo und Julia. Mhm. Wir waren, ich bin wirklich nicht so ein Morgentyp. Also auch wenn wir morgens anfangen, brauche ich immer ein bisschen. Und die tun mir auch mal leid, die Menschen, die das allererste Mal dann morgens vor uns performen müssen. Steffi hat drei Töne von sich gegeben und ich dachte nur, oh Gott, wenn die jetzt noch schauspielern kann, das ist ja so komisch, die ist ja absolut die Amme und Peter ging es genauso. Und danach waren wir, das ist es, die ist sensationell. Und dann war es natürlich schon bei den Proben, haben wir das gemerkt. Wir haben gemerkt, da passiert was. Und ich glaube, sie wusste das gar nicht. Wir wussten, das wird der Hit. Also ich hab's wirklich in meinen Knochen gehabt. Und die Idee für diese Show haben wir gleich am Premierenabend eigentlich schon gesagt, die müsste eigentlich eine eigene Show haben.
Am Premierenabend von Romeo, genau, und Julia damals.
Da wurde dann nämlich auch, also Annette Hess, die Autorin von Kudamm, von den Kudamm-Serien und von viel mehr, Weißensee und so, die saß mit uns zusammen und wir haben dann erstmal beschlossen, dass sie eine Rolle geschrieben bekommt in Kudamm 59, weil wir sie so toll fanden. Also wir meinten Annette und Annette meinte, natürlich, die braucht eine Rolle. Die ist so gut. Die ist dann die Christa Moser geworden, ja, Regisseurin. Und dann ging es weiter, dass wir ein paar Monate später gesagt haben, wir machen das jetzt mit der Solo-Show. Und haben Franziska Korupka und Lukas Nimczek, das sind zwei großartige neue Talente aus Hamburg.
Auch sehr jung.
Ja, und vor allen Dingen auch meine Frau dabei. Ne? Also ja, das finden wir echt...
Und auch, das sind auch zwei, die sich auch kabbeln, ja, wie Ulf und ich. Ja.
Und, die sogar zusammen wohnen.
Genau, wir sind ja zum Glück nur Nachbarn, also Ulf, ja, und gegenüber.
Aber das ähnliches Modell. Ne?
Ja. Nein. Und das Schöne an Die Amme war, dass es ohne Druck entstanden ist. Es war ja gar nicht geplant, dass wir daraus jetzt eine Show machen, die wie jetzt ein wöchentliches Run hat, sondern das war erstmal für einen Abend, dann für drei Abende, dann für vier Abende. Dann haben wir schon gemerkt, weil dann wurde das Buch von den beiden auch fertig. Ich habe mich schlapp gelacht, als ich das zum ersten Mal gelesen habe. Haben wir gesagt, okay, wenn das funktioniert, dann machen wir daraus vielleicht ein richtiges Musical ein Jahr später. Und das haben wir jetzt mal so gemacht, klingt komisch, aber so wie am Broadway, wo man etwas erstmal testet. Und das gab es ja schon vor über einem Jahr, haben wir das getestet, vier Abende. Und dann haben wir das jetzt halt ein Jahr lang auch liebevoll überarbeitet und jetzt läuft's und wir sind fast immer ausverkauft. Das ist der Wahnsinn. Das
ist irre. Also es ist ein richtiger Sturm auf die Tickets und das in den jetzigen Zeiten. Das ist eigentlich was ganz Besonderes und ich bin auch wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Ich bin richtig stolz, weil Steffi Irm war davor wirklich kein bekannter Name. Und die ist im Theater des Westens ein Star geworden. Hat es öfters schon gegeben im Theater des Westens. Ute Lemper zum Beispiel, die ist auch im Theater des Westens groß geworden. Und jetzt gibt's Steffi Irm.
Die ist großer also Vergleichersommer am frühen Morgen.
Ja, nö, das ist, nein, das ist jetzt, das möchte ich überhaupt nicht. Also das ist jetzt verwegen, ne? Aber ich meine nur, das ist wirklich in den letzten zwei Jahren ist sie ein das ist jetzt trotzdem noch ein kleiner Kreis jetzt, aber bei den Theaterleuten ist sie jetzt bekannt. Und
das stimmt.
Und irgendwie bin ich da auch stolz drauf, dass das ist ja absolut unser aller gemeinsamer Werk. Also,
und sie ist einfach der Kracher, das ja, muss man wirklich sagen. Ist gut. Sie ist der Kracher und das Musical selber ist auch der Kracher. Und vielleicht sollten wir noch ganz kurz was zum Inhalt sagen, weil das ist ja, sie steht ja wirklich die ganze Zeit alleine auf der Bühne.
Romeo und Julia tot. Das ist erstmal Fakt. Die sind gestorben und der Pater und die Amme sind überhaupt nicht mehr angesehen in Verona, also, und die fragt sich jetzt, ich bin jetzt arbeitslos, was mache ich eigentlich? Sie findet einen Job in einer Kneipe.
Also die ist nicht mehr gesellschaftsfähig und räumt die Kneipe auf, macht sie zu und da bleibt ein Gast sitzen. Also den sieht man nicht, das ist einfach nur ein Scheinwerfer auf dem Stuhl und der fragt sie aus nach der großen Fete, was ist hier eigentlich in Verona passiert zwischen Capulets und Montagues, und sie sagt erstmal natürlich nein, will ich nicht reden, lässt sich aber schnell überreden, weil sie gerne redet, erzählt sie ihm die ganze Geschichte von Romeo und Julia, aber von Anbeginn. Und zwar erzählt sie auch die Geschichte, wie die Familien sich verfeindet haben und das Ding ist natürlich, ich möchte nicht spoilern, weil das ist so lustig und auch so klug geschrieben von den beiden Autoren, weil die nämlich ganz geschickt unser Best-of Peter und Ulf reingespickt haben. Also zum Beispiel auch Vincent von Sarah Connor, das ist, finde ich, meine Lieblingsstelle, weil sie macht aus Vincente
du wolltest doch nicht spoilern.
Doch, ein bisschen.
Das ist ganz schnell vergessen.
Aber du bist auch so ein bisschen wie die Amme. Also die Amme ist auch so ein Plappermaul,
ja,
wie Ulf,
ja,
aber die Ulfe.
Ja, aber jetzt rede ich, Peter, ja, und du plapperst mir nicht rein.
Doch.
Bitte. Nein, aber es ist auf jeden Fall so, was ich aber ganz toll finde, dass es ist historisch, aber es hat sehr viele Bezüge, weil die Amme natürlich auch immer redet, wie toll die Zukunft werden könnte. Einer meiner Lieblingssätze ist, und die Frauen verdienen dann dasselbe wie die Männer und da ist jedes Mal am Abend ein großer Applaus. Ich liebe das, also weil es ist natürlich trotzdem ein humanistisches Statement, was die Amme ablegt in der zweiten Hälfte gerade und ohne auf die Tränendrüse zu drücken, finde ich das sehr emotional. Der Abend ist lustig und ist eigentlich eine Achterbahn. Ne?
Ja, ich glaube, es ist ein großes Plädoyer an die Liebe tatsächlich. An
Gleichberechtigung?
Aber auch an das Generationending, dass das eigentlich schon immer war, dass die Alten immer über die Jungen meckern und sagen, ach, die Jungen, die sind alle so faul und so. Das war schon vor 500 Jahren so und war schon vor 500 Jahren falsch und es ist jetzt auch falsch. Wir sind, das ist, wenn wir als wir jung waren, sind wir auch hatten wir auch oft eine andere Meinung als die Älteren und das ist gesund, das ist gut so, dass es so ist und wir Menschen müssen uns aneinander reiben und wir müssen einander zuhören und wir müssen auch unterschiedliche Meinungen stehen lassen.
Aber es ist noch was anderes. Es ist auch nicht zu vergessen, wie es ist, wenn man jung ist, dass die Hormone, das ist was Biologisches, das hat die Biologie gemacht, dass wenn man sich verliebt, dann steigt man aus dem Haus raus, nachts, obwohl man nicht darf, und dann ist man 15, 16 und wir sagen, ach, die sind doch noch so jung und sowas, wir müssen uns nur an uns erinnern, wir waren genauso durchgeknallt, wir haben genauso eine komischen Sachen gemacht und wir haben auch die ganze Nacht nicht geschlafen, sind in die Schule dann gegangen und das dürfen wir nicht vergessen und das macht, sagt auch die Amme, wie sollte ich denn, das kann man doch den Kindern gar nicht verbieten, ist auch nicht möglich, die machen es trotzdem und das ist auch ein Teilaspekt, den ich richtig schön finde und der auch so ein bisschen, sie sagt ja, sie ist schuldig, aber eigentlich auch nur bis zu einem bestimmten Maß an der Sache. Und da ist ganz viel drin in der Amme. Hätte ich auch nicht erwartet, bis ich es dann gelesen habe von den beiden. Und das ist ein schönes Ding, was sie da geschrieben haben.
Zwei ganz wundervolle Musicals, die wirklich in die Seele gehen die Seele berühren. Die Amme und Romeo und Julia. Könnt ihr jetzt ein bisschen durchatmen oder habt ihr schon wieder was Neues in der Pipeline?
Ja. Das ist ja.
Das war eine Oder-Frage.
Genau, ja, das ist ja, das Schöne an unserem Beruf. Das eine ist ja das, was die Leute dann draußen mitbekommen. Und sicherlich sind wir bei den Proben und so, wir sind immer dann dabei an den Stellen, die uns halt auch betreffen. Aber gerade bei Rom, bei der Wiederaufnahme, muss ich sagen, das war auch toll, die jungen Menschen mal in Ruhe zu lassen. Und ich habe danach dann eine Ansprache, klingt so komisch, aber ich habe danach eine kleine Ansprache gehalten und gesagt, ihr habt uns jetzt gerade mal überholt und das ist toll. Ihr seid so frech gewesen und ihr habt Sachen gemacht, die hätten wir vielleicht gar nicht so gemacht. Und deswegen, du musst die Leute auch mal in Ruhe lassen. Der Vorteil ist dann, dass wir dann wiederum auch in Ruhe schreiben können an unserem nächsten Stück, ja. Und das werden wir im Mai verkünden, was es sein wird.
Ja, Ende Mai. Und darauf arbeiten wir jetzt gerade hin. Also das ist, wir müssen ja immer, also wir sind schon absolut in der Zukunft.
Ja, hoffentlich nicht.
Nee, aber im Arbeiten, natürlich müssen wir ja für 26 neuen Stoff herstellen. Und ja. Das macht am meisten Spaß.
Und apropos neuen Stoff, ihr habt einen neuen Podcast.
Ja, der heißt Das Leben ist ein Musical und ist auch hier, wir dachten, eigentlich braucht das Theater des Westens so einen eigenen Podcast, weil und auch hier wollen wir uns Stück für Stück zurücknehmen und eigentlich mehr und mehr die Darsteller und Darstellerinnen auch zu Wort kommen lassen oder als Interviewgäste haben und das macht einen wahnsinnigen Spaß. Wir hatten davor so einen Podcast und haben wir gemerkt, oh Gott, wir reden jetzt hier gerade über alles und das ist, mag ich bei anderen auch nicht, wenn die zu allem eine Meinung haben. Haben wir gesagt, wir müssen uns auf ein Thema konzentrieren. Ja. Und das ist jetzt das, eigentlich so auch zu beleuchten, was macht eigentlich ein Musical-Darsteller? Oder wie nächste Woche nehmen wir auf mit Franzi und Lukas, also mit den Schreibern, mit denen wir zusammenarbeiten. Dann werden wir die mal interviewen. Wie ist es eigentlich, ein Buch zu schreiben und so?
Peter und Ulf, danke, dass ihr da wart. Liebe ist alles, alles Liebe für euch.
Vielen lieben Dank.
Danke für das schöne Gespräch.